Vino Vista. Kennerfolge. Wir tauchen ein in die Welt der Weine. Mit Winzern, Sommeliers und Sterneköchen.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer niegelnagelneuen Folge im neuen Jahr 2025. Heute haben wir zwei wunderbare Gäste. Oh ja, in der Vino. Marcel,
darf schön, ich da dass sein du heute? Da bist. Danke.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, hast du eingeladen?
Wir haben heute jemanden Speziellen eingeladen. Wir haben uns heute das erste Mal gesehen.
Tatsächlich, ja.
Genau, haben sonst geschrieben und hatten letzte Woche mal telefoniert und haben, glaube ich, einen größeren bekannten Freundschaftskreis, Sommelier-Umfeldkreis in Köln, wie man das, glaube ich, so nennen kann. Wir haben heute den Dennis Ruhl hier. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da kann man wenig falsch machen. Schön, hier zu sein.
Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und ja, erzähl so ein bisschen was du gemacht hast, was dich bewegt. Und dann kommen wir vielleicht so ein bisschen dazu, was du aktuell treibst.
Also ja, früher, als ich die Lehre angefangen habe, da war es ein bisschen schwierig, was mache ich. Ich wollte immer schon irgendwie ja mit Menschen auf jeden Fall was zu tun haben. Eigentlich wollte ich in die kaufmännische Richtung gehen.
Auch in der Gastronomie oder generell?
Nee, davon war erstmal gar keine Idee für mich.
Büro.
Also ja, Büro oder tatsächlich ganz spartanisch Einzelhandelskaufmann. Und dann wusste ich aber noch nicht so richtig, wie, wo, wann, was. Ich ja, bin so rumgetingelt, mache ich jetzt nochmal weiter Schule, mache ich jetzt eine Lehre. Und dann hat mich meine Mutter vor lauter Verzweiflung wahrscheinlich, weil sie nicht wusste, was mit ihrem Kind los ist, ja, in ein Hotel geschickt bei uns im Dorf und
mach mal ein Praktikum.
Ja, genau. Mach mal ein Praktikum eine Woche. Tatsächlich dann das beste Restaurant im Umkreis gewesen. Das war mir vorher so gar nicht bekannt.
Wo war das oder wo kommst du genau? Am Bodensee, glaube ich, ne?
Also genau, Bodensee aus Langenargen. Das ist zwischen Lindau und Friedrichshafen. Ich glaube, das sagt den meisten ja was, ne? Also Langenargen, kleines Kaff, 8000 Einwohner, vielleicht jetzt einer, zwei mehr.
Aber immer schönes Wetter da unten, glaube ich.
Meistens, im besten Fall natürlich.
Ich glaube, Bodensee ist auch so die Region, glaube ich, wo das Wetter schon so ein bisschen wie Freiburg, ne? So
ja, genau. Ja, also wirklich
viel Sonnenstunden und
ja, lange Tage im Sommer dann auch. Macht auf jeden Fall Spaß, dort zu sein. Ja, die Lehre gemacht bei einer ganz, ganz tollen, herzlichen Familie. Die Familie K., ehemaliger Sternekoch, Gründungsmitglied von den Gin Restaurateurs damals vor, boah, wann war das jetzt? Ich glaube, 35 Jahre ungefähr, so plus minus, ne?
Mitte, Ende 80er, glaube ich, irgendwie sowas, ne?
Ja, in Deutschland ein bisschen später tatsächlich.
Oder später.
Da kam es dann schon in den 90ern.
Ja.
Aber ja. Und ja, dann die Lehre da gemacht. Ganz, ganz tolle freundschaftliche, familiäre Verbindung immer noch dorthin zur ganzen Familie. 6 Kinder haben sie, also sie sind überall und nirgendwo. Von dem her hat man immer irgendwo einen Anlaufpunkt zur Familie K. tatsächlich.
Ja, gut, die Gastronomiebranche oder die gehobene Branche ist, glaube ich, auch. Der Kreis ist sehr,
ja, genau,
sehr eng.
Ne? Auf jeden Fall.
Also nicht klein, das ist, glaube ich, aber sehr eng, glaube ich. Also wenn man sich einmal kennt, hat man eine Verbindung, ne, denke ich.
Ja, ja. Ja, und anscheinend habe ich mich da gar nicht mal so schlecht angestellt und nach meiner Lehre durfte ich dann tatsächlich.
Was hast du? Restaurantfach?
Nee, Hotelfachmann. Ganz, ganz klassisch, genau. Okay. Aber mit tatsächlichem Schwerpunkt dann Restaurant. Und das war dann auch in der Lehre für mich klar, okay, für mich gibt's keinen Weg an die Rezeption oder wie ins F&B-Management oder andere Abteilungen in der Hotellerie, sondern für mich ist das Restaurantwesen dann auch das
am Gast
Tolle daran, ja, genau.
Ja, ich glaube auch so, dass das sich vorbereiten auf so einen Restaurantabend oder so ist, glaube ich, schon.
Ja, und dann so ein bisschen Adrenalin währenddessen.
Wer kommt zusammen da heute?
Genau.
Ja, also ich glaube, das ist schon spannend. Also wir haben ja alle mal irgendwie eine Gastronomiezeit hinter uns, ne? Ich weiß nicht, du, Micha auch?
Ich tatsächlich überhaupt gar nicht.
Nie?
Nie.
Ist nie gejobbt in der Gastro?
Nee, mein Bezug war mehr im Krankenhaus tatsächlich.
Krass. Nur als Gast in der Gastro.
Na, wobei, also Patienten zu bedienen ist ja auch schon halb Gastro, ne?
Ist eine Dienstleistung, genau, das stimmt.
Ja, das ist jetzt kein Flachs. Großteils wird auch Hotelpersonal im Krankenhaus eingestellt.
Ja?
Das ist.
Deswegen ist das so schwierig, glaube ich, am Markt. Nein, aber ich glaube, also ich habe mal eine Zeit lang das gemacht. Und also ich finde es immer spannend, wenn du, glaube ich, dich auf den Abendservice vorbereitest und irgendwie, manchmal weißt du ja, wer kommt, ne, weil du Stammgäste hast oder siehst es an der Reservierung. Aber ich glaube, das ist schon so ein Kick immer, ne? Also,
ja. Ja,
ist das. Was passiert da heute? Was erwartet mich?
Manchmal viel zu wenig Zeit davor, wenn man so in seinem Tagesablauf drin ist und da kommen noch ein, zwei Sachen, was zusätzlich machen
sollst. Wenn
man sollst.
So geniale Sachen macht wie du, dann hat man auch wenig Zeit, ne? Wenn ich höre, 1,5 Stunden am Tag nur für alkoholfreie Getränke, ja. Weinkarte und Co., da bist du schon besonders auf dem Markt, würde ich mal sagen, oder?
Ja, und die Gäste verdienen dann natürlich auch noch meine Präsenz. Sollen sie haben am Gast. Das bleibt natürlich nicht auf. Mittlerweile sage ich aber auch, das ist der einfachste Part am Tag.
Am Gast, ja?
Ja. Ja. Na, du machst das dein Leben lang. Seitdem ich im Berufswesen bin, mache ich das am Gast. Und mittlerweile ist das das angenehmste, einfachste. Na, nicht vom Stressfaktor. Ich glaube, das natürlich immer noch am höchsten. Aber du, es ist oder sollte zumindest so sein. Es ist ja alles vorbereitet.
Aber bist du, also du bist ja jetzt auch noch jung, kann man ja sagen. Findest du, dass sich das verändert hat zu deiner, ich sag mal irgendwie so, der Bodensee ist jetzt so ein bisschen ländlicher, ist ja alles ein bisschen idyllischer und es waren ja auch ein paar Jahre zuvor. Meinst du, das hat sich arg verändert, der Anspruch des Gastes oder auch die Wirkung im Restaurant? Ist das anders geworden? Also empfindest du das auch so oder?
Ich empfinde das tatsächlich so, dass es lockerer geworden ist, dass du mit den Gästen, egal in welchem Restaurant, heutzutage, glaube ich, lockerer umgehen kannst. Ne?
Natürlich war das früher spießig? Also war das früher ein bisschen...
Na, ich will nicht spießig sagen, aber früher war einfach nochmal so, ja, die klassische alte Schule, ne? Man kennt's.
Auch der Dresscode, also das finde ich immer noch ganz wichtig, wenn du essen gehst, dass du einen gewissen... Ja. Also ich mag das auch sportlich, ohne Frage, aber ich finde es auch mit so einem grundlegenden Respekt, wenn ich irgendwie essen gehe im Fine-Dining-Bereich, dass du dich irgendwie nett anziehst, dass du dich irgendwie... Ich war klar, früher war das auch von der Dienstkleidung im Restaurant, das war ja alles früher ein bisschen...
Ja,
gediegener, ne? Es war alles ein bisschen...
Ja, also früher war es halt schwarzer Anzug, Lackschuhe, so nach dem Motto, ne, Krawatte. Dann hat sich das alles irgendwann mal gewandelt. Ja, wir lassen die Krawatte weg, wir wollen moderner werden, wir wollen lockerer werden, aber trotzdem die Professionalität bewahren. Dann gab es ein schönes Einstecktuch, irgendwann mal weißes Hemd, der erste Knopf offen natürlich. Ja. Heute im Vendôme laufen wir mit Jogginghosen rum.
Übertrieben gesagt.
Übertrieben gesagt, natürlich, klar, aber wir haben...
Einen anderen Dresscode,
das ist von einer italienischen Modemarke speziell für uns angefertigt worden. Das hat der Herr Wissler damals designen lassen, mehr oder weniger, ne? Und das haben jetzt alle bei uns im Restaurant und macht das ganze Auftreten natürlich umso lockerer, schon von Grund an. Aber wie gesagt, die Professionalität am Gast, das Auftreten, das ist das A und O und das muss immer noch professionell sein.
Ja, aber ich glaube, wenn du so ein bisschen... Leger ist, glaube ich, auch das falsche Wort, aber wenn du so ein bisschen lockerer reinkommst oder rüberkommst und nicht so versteift wie andere im Restaurant, dann nimmt das, glaube ich, auch die Hemmschwelle und schafft so ein bisschen Basis und Vertrauen.
Ja, genau.
Aber, also ich habe das früher auch gemocht, wenn du wirklich noch so klassischen französischen Service am Tisch hattest. Also ich war vor 2 oder 3 Jahren in Paris, da habe ich, glaube ich, nach 10 Jahren das erste Mal wieder ein Restaurant gefunden, wo du ein Crêpe Suzette am Tisch gemacht kriegst. Also wirklich, na jetzt nicht in einem Frack oder so, aber wirklich, da waren wir in einem Restaurant, wo wirklich dann das zelebriert wird, wie das früher mal war, dass du, wenn du früher sonntags essen gegangen bist mit den Großeltern oder irgendwie, da hat der Kellner sonntags mittags ein Crêpe Suzette gemacht am Tisch oder so. Das gibt's ja heute. Also wir vermissen das vielleicht irgendwie, weil wir das von früher kennen, aber wir wollen das ja auch so, glaube ich, nicht mehr. Das wird ja alles ein bisschen...
Genau. Also ich sage immer, es lebe die Klassik, aber die moderne Klassik heutzutage. Ne? Also es hat natürlich irgendwo alles einen Grund, warum es zur Klassik geworden ist. Ob das jetzt ein ganzes Restaurantkonzept ist oder...
Eine Epoche, es ist ja auch eine Epoche. Also wenn du so überlegst, die großen französischen Köche, das ist wahrscheinlich noch... Du bist ja noch jung, aber du hast ja wahrscheinlich früher auch, da ist mit 5 Kilo Butter gekocht worden. Französische Küche war butterig. Deswegen haben wir früher auch hier so mehr Sauce getrunken.
Genau. Und das wird alles leichter, feiner, reduzierter vielleicht. Ne? Entspannt ist ein gutes Wort, auch in der Küche entspannter. Nicht vom Arbeitsaufwand, aber ich glaube, ja, vom Butter. Vom Buttergehalt einfach mal.
Ja, genau. Butter ist ja auch teuer geworden, muss man auch sagen.
Ja, immer
Aber. Aber, also wir besprechen das ja auch oft und wir mögen, ich finde es schön, dass es alles ein bisschen, also dass Weine leichter werden, dass das Alkoholgehalt runtergeschraubt werden. Ich liebe es trotzdem, so einen alten, buttrigen Merceau zu trinken. Also ich meine, das ist schon geil. Aber das ist nicht mehr, so zeitgemäß, wie das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren war, als die gemacht wurden, die Weine. Ne?
Und, genau, also wirklich vor 20 Jahren oder auch noch vor 15 Jahren, wenn du in Kalifornien warst und da die Weine, die Chardonnays getrunken haben oder auch mal rote Cabernets oder Zinfandels oder sowas, du hast, also wirklich, ja, trinke ich jetzt ein Kilo Butter oder einen Liter Butter. Ne?
Ja.
Und ich finde, ich sage auch immer, die sind europäischer geworden mittlerweile, was natürlich für uns Sommeliers, glaube ich, das auch einfacher macht, so ein bisschen an Gas zu bringen.
Dann stellt sich aber die Frage, gibt es denn so Trends, die sich 24 anbahnen, beziehungsweise wo du sagst, 25 wird auf jeden Fall dieser Trend jetzt einkehren?
Also speziell Trend in 24, glaube ich, der wurde schon vorher gesetzt, ist Winzersekt. Ja. Finde ich unheimlich wichtig.
Spannend.
Also ja, ich finde das spannend.
Wir haben vorhin was getrunken, wo du auch selber ein bisschen überrascht warst.
Genau.
Also ich finde das schon spannend, immer so.
Die Komplexität, die.
Den Aufwand auch, den die Winzer, also den, ich sag mal, Stillwein-Winzer betreiben, um einen guten Schaumwein oder Winzersekt herzustellen. Das finde ich schon beeindruckend.
Also es muss nicht jeder Stillwein-Künstler, sage ich jetzt einfach mal, Sekt produzieren, um Gottes Willen, ne? Man muss nicht auf jeden Zug auffahren oder aufspringen. Aber ich glaube, da braucht man auch wie in allem eine sehr, sehr hohe Affinität für. Dann kann es auch gut werden oder dann wird es auch gut. Von dem her ist das für mich persönlich ein toller Trend, aber eigentlich auch schon etabliert, glaube ich.
Ja, also ich glaube, da kannst du, also es wird immer mehr, ich finde das auch, also der Zugang, also A muss man mal ganz grundsätzlich sagen, für den Privatbereich, es ist bezahlbar, also es muss nicht immer ein Cremant oder ein Champagner sein. Es werden so tolle Winzer-Sekte-Produkte hergestellt, auch in der Methode traditionell oder in der Champagner-Methode, die halt einfach auch mal trinkbar sind. Ne? Also und die du halt auch so ein bisschen in diesen Tages- oder in dieses Alltagsthema, ne? Wie hatten wir das mit den Franzosen, die trinken mindestens 4 Flaschen Champagner im Monat, mindestens. Nein, aber es wird ja auch teilweise vergessen, es wird auch verteufelt, zu viel zu trinken. Ich finde es stark, dass gerade die Winzer so ein bisschen zurückdrehen, dass die Alkoholgehalte runtergehen, dass das so ein bisschen frischer, leichter wird, bekömmlicher wird, auch so ein bisschen für das Daydrinking. Ich weiß nicht, habt ihr auch ein Lunch bei euch oder habt ihr nur Abendgeschäft?
Wir haben mittlerweile nur Abendgeschäft.
Genau. Aber früher habt ihr ein Lunch gehabt, glaube ich, ne?
Früher war es im Vendôme noch so, dass es Mittags- und Abendservice gab.
Ja.
Voll im Programm.
Ja.
Ja.
Also ich finde es halt auch, ne, mal angenehm mittags mal, ne, also nicht so einen schweren Rotwein oder einen Weißwein.
Mittagsessen und Trinken ist absolut das Beste.
Oder mal alkoholfrei.
Bitte?
Oder mal einfach mal alkoholfrei mittags.
Auch das, ja. Tatsächlich. Gestern Mittag hatte ich ja einen alkoholfreien Nachmittag.
Ja?
Ja. Obwohl es ein freier Tag war, aber man muss sich
weiterbilden.
Ja, was heißt weiterbilden? Auch mal was anderes im Glas zu haben, ne? Ja.
Ich höre aber auch heraus, es gibt kein Dry January.
Bitte?
Kein Dry January dieses Jahr.
Nee. Ich regel meine trockene Angelegenheiten anders als im Januar.
Ja gut, das ist ja glaube ich auch, also ich habe das letztes oder vorletztes Jahr glaube ich extrem betrieben, so ein bisschen wie der Aaron mit jeden Tag Sport. Aber ja, also ich denke, das besprechen wir ja auch sehr oft. Ich glaube, dass es wichtig ist, generell Maß zu halten.
Ja, Ich weiß nicht, ne, muss man jetzt einen Monat auf Alkohol verzichten und die anderen 11, die knallt man sich komplett weg? Das weiß ich nicht. Ich glaube, so ein gesundes Mittelmaß zu wissen, wann und wie oft, das ist viel wichtiger. Klar, neues Jahr, neue Vorsätze und. Alles schön und gut, aber auch irgendwo ausgelutscht, von dem her, ja.
Ja, aber wie gesagt, es ist, ich glaube, Maß halten ist das Thema und was gerade der Markt ja auch hergibt, dass alles ein bisschen leichter und frischer wird.
Also genau.
Das, weiß nicht, wie affin du im Weißwein bist, aber ich finde das gerade durchweg, ob jetzt Österreicher oder auch Franzosen, Deutsche sowieso, das wird alles ein bisschen leichter. Die Alkoholwerte gehen runter.
Ja.
Ja, es wird halt auch so ein bisschen, du kannst auch mal ein zweites und ein drittes Glas trinken. Ja, also ich weiß nicht, früher war das ja auch so in der Weinbegleitung, da gab es dann halt auch nur ein Glas, aber du kannst halt auch schon mal sagen, so ich trinke dann in der Reihenfolge vielleicht noch ein zweites oder es wird nochmal nachgeschenkt oder nachgegossen.
Ja. Low-Alkohol-Weine finde ich spitze. Ich meine, im Endeffekt ist mir egal, ob ich von 12 oder von 14% betrunken wird am Ende des Tages, wenn er gut eingebunden ist, wenn ich ihn nicht spüre. Aber gerade jetzt, um da nur ein Beispiel von mehreren zu nennen, Theresa Breuer kriegt das unheimlich filigran gut hin, da 11,5% die Flasche zu knallen, aber maximalen Geschmack zu haben.
Genau.
Und das, also finde ich schon super, da tut auch das zweite Glas, wie du sagst, nicht weh.
Genau, also ich finde das auch stark, dass da so ein Zeitenwandel irgendwie jetzt auch durch die jungen Winzer wie Theresa, die das vor Jahren übernommen haben und da so ein bisschen auch ja so ein Stilwechsel, du bist ja auch noch jung, wenn ich das jetzt wieder sage, aber auch in der, es gab ja so einen Stilwechsel jetzt die letzten 10 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre, wo wirklich,
kann man schon so sagen, ja,
der Nachwuchs kam, wo Kinder oder Jungwinzer Weingüter übernommen haben. In Deutschland, in Österreich, auch in Frankreich hat es das gegeben. Und da fand ein Stilwechsel statt und der spricht mich extrem an. Ich weiß nicht, wie das so im Restaurant ankommt. Klar hast du noch die klassischen Bordeaux und Burgunder, Trinker, Rot und Weiß. Das wird es natürlich immer geben, das muss es auch geben, aber ich glaube, dass alles auch so ein bisschen jünger geworden ist, auch im gehobenen Segment, oder?
Auf jeden Fall. Also die Gäste wissen schon sehr, sehr oft, was sie trinken wollen, in welchen Geschmack sie hineintauchen wollen. Und da ist es dann halt das Spannende, genau diesen Geschmack zu treffen mit eben vielleicht mal was Neuem, was sie so sonst nicht trinken. Also wenn mich ein Gast auch fragt, ja, empfehlen Sie doch mal was, dann sage ich, ja, kann ich die ganze Weinkarte empfehlen, ne? Sonst hätte ich keinen Wein auf der Karte, so nach dem Motto. Aber ich frage dann meistens nicht, was sie normalerweise trinken, weil natürlich die Gefahr da ist, da immer reinzurutschen, was sie sonst immer trinken. Ich frage immer, was trinkt ihr denn gar nicht gern? Ne? Zu viel Säure, zu viel Holz, zu viel, weiß ich nicht was, ne? Rot, Weiß, gibt's irgendwelche Regionen, wo man ausschließen müssen und da dann, das macht doch viel mehr Spaß. Ne?
Also ich ertappe mich da selbst oft, dass du in so Muster oder Raster verfällst, wo du so, ja, das trinke ich immer, das ist gut, also bestelle ich das, aber ich muss sagen, zu meiner Schande, ich bin auch der seltenst eine Weinbegleitung bestellt, weil ich immer denke, ja, ich würde gerne das trinken, worauf ich jetzt Bock habe und nicht, weil irgendwie das schlecht ist oder weil das irgendwie Auslaufmodelle sind oder Sachen sind, die weg müssen. Sondern weil ich, auch nicht, weil ich nicht das Vertrauen habe, sondern weil ich einfach denke, so ist jetzt ein geiler Abend oder ich möchte mir einen netten Abend machen und dann würde ich gerne das trinken, was ich irgendwie im Fokus habe oder was mir schmeckt, was mir gefällt, was nicht immer der richtige Weg ist, glaube ich, weil man dann viel zu fokussiert ist und wirklich leider so Scheuklappen hat.
Ja,
also es liegt aber, finde ich, auch immer am Sommelier, inwieweit der dich mit Niveau und Respekt so ein bisschen leiten und lenken kann und sagen kann, na, probieren Sie doch mal. Also das muss ich wirklich sagen, ich bin schon ein bisschen unterwegs gewesen. Das habe ich wirklich nur in Salzburg im Hangar gehabt. Also, aber das war halt auch die Weinkarte, weiß ich nicht, irgendwie 4.000, 5.000 Positionen. Also das war ja wirklich
erschreckend irgendwann mal.
Ja, also da kannst du dich auch in so einem Restaurantaufenthalt nicht zurechtfinden. Das ist toll, sowas zu haben, finde ich.
Ja.
Also so eine Karte mit so viel Position und Tiefe, aber du kommst ja nicht klar. Wenn du da irgendwie einen Restaurantaufenthalt von 2-3 Stunden hast, kommst du ja mit der Weinkarte nicht klar.
Mhm.
Und das war so für mich das erste oder das einzigste Mal bewusst, wo ich gesagt habe, ja, ich bin überfordert, bitte Weinbegleitung. Die wir dann besprochen haben mit dem Sommelier. Aber ansonsten lasse ich mich da leider auch viel zu selten drauf ein. Es ist schade, weil du halt sonst irgendwie nicht mal irgendwie über den Tellerrand schaust und was machen die Kollegen und womit haben die sich gerade auseinandergesetzt. Und das ist natürlich auch immer ein Thema, so wie das ihr auch betrachtet oder wie du das auch wirklich zelebrierst, dass was zum Essen passt. Also der Koch steht oder das Essen, das Gericht steht im Vordergrund. Der Koch macht sich ja auch mit euch Sommeliers oder mit euch oder mit dir auch Gedanken darum, was passt wie, was matcht irgendwie in dem Thema kalt, warm, verbindet sich das gerade. Es ist schade, dass ich mich da persönlich gesehen selten drauf einlasse, aber ich gelobe Besserung. Aber du machst das ja irgendwie par excellence, habe ich gesehen. Also du entwickelst ja Getränke.
Ja, ich entwickle Getränke.
Also viel Freizeit oder hast du irgendwie?
Tatsächlich nicht, leider Gottes.
Okay. Ich frage nur so.
Nein, irgendwie habe ich mir da eine ganz, ganz eigene Leidenschaft ans Bein gebunden, was mir aber unheimlich viel Spaß macht. Also es ist, wie gesagt, ich bin kein Koch, ich bin kein Barkeeper, ich bin Sommelier, normalerweise kaufen wir die Flaschen und schenken sie dann aus, ruppen sie auf und tschüss. mittlerweile ist das aber bei mir so wie bei einem Koch. Es ist einfach schön zu sehen, wenn der Gast dort sitzt und sagt, boah, gut, das hast du gut gemacht. Das hat sehr gut gepasst und, und.
Was ist denn gerade so dein Getränk, was du, oder welchen Rezept würdest du mir geben für zu Hause, um mal was Freshes, Juiciges für den Jahresstart zu machen?
Also man kann immer sehr, sehr gut mit Tee arbeiten, weil in Tee, finde ich, eine unheimliche Komplexität steckt, wenn man den richtigen hat.
Was wäre für dich richtiger Tee? Was müsste ich bestellen?
Schwarztee. Schwarztee, Grüntee, Weißtee. Ne? Also nicht diese irgendwie diese aromatisierten Früchtetees oder so. Ich glaube, die Frucht kriegt man besser alleine hin. Ich mache das ganz gerne, wie auch im aktuellen Menü, einen kräftigen Tee zu kochen, dann den nochmal richtig heiß zu machen und über gewisse Früchte gießen zu lassen.
Aromatisieren dann.
Genau, also selber aromatisieren
wie
lassen.
Wie mache ich das?
Du kochst ihn wirklich kräftig, also ein bisschen mehr Tee nehmen als
draufsteht.
Genau, als draufsteht, vielleicht mal die Hälfte mehr oder das Doppelte nehmen oder auch manchmal das Dreifache, ist natürlich immer nach Gusto.
Viel hilft viel.
Tatsächlich ist das manchmal so und alles braucht seine Zeit. Ja? Und gerade mit Früchten, es hat alles immer einen Eigenzuckergehalt, aber Süße, das ist genauso wie zu viel Alkohol. Das braucht man eigentlich nicht. Ne? Aber Geschmack braucht man und das braucht Zeit. Und ja, einfach mal 2-3 Tage im Kühlschrank, im Wegglas.
Mit dem Apfel dann reinstellen.
Zum Beispiel. Apfel. Ja gut, jetzt im Winter natürlich frische Früchte, ist natürlich was anderes. Aber man kann das auch mal mit Mandarine machen jetzt tatsächlich. Mit einer Birne, Kirschen im Sommer, Erdbeeren, Himbeeren. Also ach, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal TK-Früchte nimmt. Ne? Gerade für zu Hause, da ist ja auch viel dunkelbeeriges, geschmacksintensives Zeug drin. Also
und dann siebe ich das einfach ab nach 2-3 Tagen
genau.
Und dann habe ich meinen
genau.
Juicy
ja.
Tee.
Und dann guckst du, wie sich's verhält. Manchmal ein bisschen Zitronensaft noch mit rein für die Frische, für die Säure. Ich tatsächlich, aber das bin nur ich. Ich mag das einfach, gerade auch im Zusammenhang mit Speisen, tue immer noch mehr so ein bisschen Salzwasser machen mit Meersalz. Einfach aus der Kaffeemaschine oder einfach mal heiß Wasser aufkochen, das über Salz drüber gießen. So einfach kann es manchmal sein, ne? Und das dann noch ein bisschen zugeben, dass es eine Tiefe, eine Länge, eine Komplexität kriegt.
Ja, du verschneidest das so ein bisschen dann noch, oder?
Ja, genau, der Küvetiermeister.
Ja, genau.
Nennt man mich auch, ne?
Ja. Also früher hieß es, glaube ich, der Hexenmeister. Ne?
Ja, okay.
Der Hexenmeister von Bensberg.
So, und dann stelle ich mir halt die Frage, jetzt habe ich hier so meinen Saft gemacht und wie gehst du dann an das Pairing dran? Also gibt's da so, also du erstellst wahrscheinlich deinen Saft zuerst und dann überlegst du, was passt dazu oder ist das anders? Und
nee, tatsächlich ist es, also ich krieg natürlich die Gerichte vorgesetzt, wie auch immer das dann schmecken mag und meistens habe ich immer erst den Wein. Ja, denn der Wein ist zuerst da, das fällt mir als Sommelier einfach leichter. Und ganz oft ist es dann auch so, okay, was schmecke ich denn in einem Wein raus? Ja, weil der Wein passt ja schon mal. Das habe ich ja schon mal herausgefunden. Das passt schon mal zu diesem Gericht. Was schmecke ich in diesem Wein raus, was ich eventuell zu einem alkoholfreien Getränk herauskristallisieren kann? Ne? Also bei vielen Weinen hast du ja auch diese fleischigen, gelbfrüchtigen Note. Dann nimmst du halt eine gelbe Frucht. Ne? Was Exotisches vielleicht auch gerade im
Mango.
Genau, Mango, auch mal eine Passionsfrucht für ja. Die Säure, sowas. Ne? Und dann versuchst du das zu verarbeiten. Ich entsafte ganz, ganz wenig, kaum.
Du nimmst ganze Fruchtkörper oder ja. Früchte dann?
Ja. Also ich arbeite immer ganz, ganz gerne mit Auszügen, weil durch das Entsaften kriegst du umso mehr Süße und Zucker hast. Ne? Also
zerstörst ja auch die Struktur dann durch den Druck und durch das ganze Thema. Ne? So ein bisschen,
exakt.
Ist ja wie beim Winzer so durch den...
Genau, ne? Also
Maischen,
das also, schonende, ja, ja also ja. Schonende Ganztraubenpressung nennt man es im Weinbereich. Das mache ich auch, ne? Also klar, man muss die Frucht schon irgendwie bearbeiten, mal kleinschneiden,
ja klar,
vielleicht ein bisschen andrücken, dass da einfach ein bisschen Aroma rauskommt, aber eben nicht diesen vollen Zuckergehalt, was einfach eine Traube, was eine Erdbeere, was eine Kirsche, was eine Mango einfach hat auch, ne?
Was du ja auch teilweise, also ich bin ja auch dabei. Dass wir mal so ein bisschen was probiert haben, ne, was von großen Saftherstellern kommt. Du hast immer Leute, die auch sagen, ah, ist mir auch zu viel Fructose und du hast ja auch Leute, die Fructose oder so Fruchtzuckerprobleme haben oder ich rede jetzt noch nicht von Allergien oder Unverträglichkeiten, aber es gibt ja Leute, die damit ein Problem haben, ne, wo man auch so ein bisschen gucken muss,
ja.
wie stellt sich das halt dar. Ne?
Ja. Und klar, das ist natürlich in der alkoholfreien Begleitung immer ein ganz, ganz schwieriges Thema, außer du hast jetzt einen roten Betesaft, da ist jetzt wenig Fructose dabei. Ne? Aber ja, also prinzipiell, selbst, also auch Wein ist aus einer Frucht.
Genau.
Ja, und Süßwein ist natürlich auch ein höherer Zuckergehalt. Bei den alkoholfreien Getränken, wie gesagt, ich nehme keinen zusätzlichen Zucker mit, um nur Geschmack zu bekommen. Ist wie Butter oder Alkohol beim Wein, ne? Das ist einfach Geschmacksträger. Mache ich nicht. Ansonsten habe ich es einfach verpasst, da ein gutes Getränk draus zu machen.
Stelle ich mir die nächste Frage. Ist ein Sommelier in deiner Position einfach nur ein noch besserer Ernährungsberater?
Nein, gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Niemals.
Ich glaube, wenn ich Ernährungsberater sein müsste oder wäre, dann können wir uns alle wahrscheinlich in einen Raum setzen und sagen, okay,
dann gehen wir nach hinten und dann reißen wir Flaschen auf und.
Ernährungsberater auf gar keinen Fall. Es gibt Gründe, warum man keinen Alkohol trinken will oder darf.
Das meine ich gar nicht. Ich komme gerne ins Restaurant und sage, ich hätte gerne das Lieblingsgericht des Koches.
Ja.
So, und dann stehst du wahrscheinlich da und denkst dir, Alter, was will der Vollidiot da, oder?
Ja, nein. So ein paar Signature sind ja super. Genau das Gleiche machen wir auch im alkoholfreien Bereich oder auch im Weinbereich. Ja, in dem Sinne Ernährungsberater, okay. Aber nehmt euch bitte alle keine Tipps von mir, wie man sich ernähren soll. Also das, da bin ich die falsche Person.
Wein ist wichtig.
Genau, zu viel Genussmensch bin ich da einfach, ne?
Ja, aber gut, was hast du dann? Also das musst du ja auch irgendwie einen Ausgleich finden und schaffen, glaube ich, irgendwie, dass du sagst einfach, also dein Alltag ist, glaube ich, da können wir uns beide, glaube ich, keinen Eindruck drüber machen, was das bedeutet oder wie stressig das ist, halt in einem Restaurant in der Gangart oder auch mit dem Tempo, mit dem ihr da agiert und arbeitet und auch in so einem großen Haus. Also ich bin da gerne Gast, ich finde das toll, aber dann ist auch gut.
Ja, man muss es schon mögen, man muss es lieben. Ja, und wie bei allem, dann kommt was Gescheites bei rum.
Ja, gut, es ist ja auch irgendwie auch, ne, bist ja auch in einem, ja, traditionsbesetztem Haus, also
auf jeden Fall.
Grand Hotel Schloss Bensberg, um das mal hier zu erwähnen, tolles Haus mit viel Geschichte, also die Hotelkette ja noch familiengeführt. Mhm. Finde ich persönlich toll.
Ja.
Und das merkst du halt auch, finde ich, so ein bisschen im Haus, dass das wirklich noch ein Grand Hotel ist, ne?
Ja. Also. Tatsächlich ja. Und das ist unheimlich schön. Es ist schön, in so einem prestigeträchtigen Gebäude wirken zu dürfen. Den teilweise auch eigenen Stempel in einer gewissen Zeit auch aufzudrucken. Ich meine, wie viele tolle, großartige Sommeliers gab es vor mir schon neben Herrn Wissler, ne? Also ja. Ich glaube, da trete ich auch in sehr, sehr große Fußstapfen. Die Herausforderung habe ich mir aber sehr, sehr gerne angenommen. Ich fühle mich unheimlich wohl, habe so viele Freiheiten. Ja, also ganz, ganz toll da.
Nur mal kurz so nochmal vom Bodensee über Schloss Lehrbach, wie bist du dann abgebogen? Also Schloss Lehrbach waren wir noch nicht, aber du warst am Bodensee und dann...
Genau. Und einer von diesen 6 Kindern von meiner Lehrfamilie hat auch schon mal in Lehrbach gearbeitet als Koch.
Du bist vom Bodensee direkt zu Lehrbach?
Genau. Ich habe keine Zwischenstation gemacht. Ich war nach der Lehre nur ein halbes, dreiviertel Jahr dort, einfach um nochmal da zu sein, um mich auch vielleicht nochmal zu festigen. Und dann haben wir auch wieder gemeinsam überlegt, wo geht's hin, wo kann's hin. Und dann ist das sehr, sehr glücklich über ganz, ganz kurze Wege nach Lehrbach gekommen.
Desiree.
Genau, Desiree, ja. Steinheuer hat dann gesagt, ja, die Noten waren nie die besten, aber ich bin auch ein praktischer Mensch, ja, kein theoretischer Mensch. Von dem her hat sie sich gerne mir angenommen und mich unter ihren Fittichen genommen. Erstmal in Lehrbach natürlich. Ich hatte einen unheimlich großen Respekt von der Wirkungsstätte. Ich meine, 3 Sterne nach der Lehre, auch wenn es damals nur noch 2 hatte,
ja.
Da passiert natürlich nicht viel, ne? Nur weil der Michelin gerade einen schlechten Tag hatte, okay. Das war unheimlich groß. Und nach 2, 3 Monaten oder 2 Monaten am Pass hat mich Desiree zu sich genommen und sagt, ja, nach dem Sommerurlaub gehst du raus als Stationskellner.
Ach, du warst gastronomischer Mitarbeiter.
Ja, genau. Und ja, Passdienst, na klar, du hast du bist zwischen Küche und Service, das ist
das Bindeglied.
Das Bindeglied, die
der Druckpunkt.
Genau, Druck war es auf jeden Fall.
Der Druckpunkt.
Druck war es auf jeden Fall. Und dann hat Desiree zu mir gesagt, ja, wir lernen dich jetzt draußen ein bisschen mehr ein. klar, erste Station nach der Lehre, ne, in so einem Haus, in so einem Restaurant. Ja, und dann ist das passiert und ich habe gesagt, Desiree, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt schon zutraue. Ne? Also ich war ja, richtig so, ja. 19, ich war 18, 19, als ich dann dorthin bin und richtig ehrfürchtig vor dieser Aufgabe, vor dieser nochmals neuen Aufgabe. Ich war ja schon froh, einfach nur Teil des Teams zu sein, ja, zwischen Küche und Service. Und dann hat sie mich rausgenommen und hat gesagt, hey, du machst das schon, wir machen das gemeinsam. Ja? Ich bin bei dir. Ja, und dann nahm das so seinen Lauf und leider Gottes mussten wir dann 3 Wochen vor tatsächlicher Schließung erfahren, dass dieses Haus so nicht mehr geben wird mit uns als Mitarbeitern.
14 ja. war das, glaube ich, oder?
14, ja. Ja. Genau, ich weiß das noch wie heute. 9. Dezember 2014.
Jahresende, stimmt. Das ging irgendwie so in Richtung Jahresende.
Genau. Betriebsversammlung, alle ganz kurzfristig ins Haus. Und dann saß vorne der Herr Althoff. Auch ganz, ganz nasse Augen tatsächlich. Tränen in den Augen. Ich meine, das war ja auch ein Baby von ihm. Damals, ich glaube, ja, Ende der 90er aufgemacht. Ne? Und so eine Geschichte mit diesem Haus auch durchlebt. Mit Dieter Müller, mit Nils Henkel dann zum Schluss auch. Ganz tolle Menschen da auch als Kadettenschmiede, sagen wir es mal so, hervorgebracht.
Unter Dieter Müller, das glaube ich schon.
Ja, das ist groß.
Ja. Ja.
Auch unter Nils Henkel und das ganze Haus, das war einfach spitze. Ja, und dann war das erstmal natürlich ein nasser Schlag ins Gesicht. Oh, was machen wir jetzt? Ich bin doch erst hergekommen. Ja.
Ja gut, das ist ja dein Lebensmittelpunkt dann quasi wahrscheinlich auch verlagert vom...
Genau, ich habe davor in Köln gewohnt. Einen Monat vor der Kündigung habe ich mir dann eine Wohnung in Bergisch Gladbach, eigentlich 5 Minuten von Lerbach genommen, weil ich sage, okay, ich will jetzt nicht mal 4-mal am Tag fahren, ich will Pendeln, einfach mal da sein. Ne? Ja, und dann kam dieses kleine Schicksal, sagen wir mal. Ja,
ja aber gut, Tür zu, Tür auf. Ne? Oder es hört sich immer pragmatisch an, aber...
Genau, im Endeffekt ist es so. Ne? Und ich glaube, wir als Gastronomen, als junge, noch ungebundene Menschen, die haben einfach auch viel mehr Möglichkeiten, ja, von jetzt auf gleich auch wieder die Koffer zu packen, auch wenn es manchmal wehtut und zu switchen. Das war dann auch der Fall. Ich bin dann 60 Kilometer zur A, ein bisschen südlicher gefahren, wo mich die ganze Familie Steinheuer dann sehr, sehr schön und gut aufgenommen hat. Für fast 6 Jahre.
Ja, was auch ein cooles Haus. Also ich finde das schon stark da. Ja. Also was da irgendwie an Spirit so...
Unglaublich.
Du machst die Tür auf. Also ich finde diesen Spirit da
ja.
extrem.
Ja, und die Herzlichkeit, ja. diese Qualität im familiären Bereich einfach. Und das hat mich unheimlich geprägt.
Also ich war da erst einmal, aber ich fand das, also egal welcher Mitarbeiter des Hauses da, irgendwie jeder hat den gleichen Spirit und Charme gehabt und das war schon, aber völlig
ja.
krass.
Ganz, ganz tolle Zeit dort.
Ja, also und, war für mich ganz krass. Ja. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, ich finde es ganz toll, wirklich nur einmal da, leider, aber das war egal, ob an der Bar oder mit wem du irgendwo gesprochen hast oder irgendwie wer, von dem du was gebraucht hast, hat dich wirklich mit dem gleichen Spirit, mit dem gleichen Charme, mit der gleichen Aufmerksamkeit dich betrachtet oder angesprochen. Das war schon extrem. Ja.
Dann stelle ich mir gerade nur noch die Frage, wie schafft man es denn, ein so hohes Niveau im Restaurant eben aufzubauen? Also das kommt ja jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern das sind ja Schulungen, das ist eine Motivation. Gibt es da irgendwie sowas, was du sagst, das ist der Grund, warum wir so high performen?
Motivation ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Stichpunkt. Ne? Ich glaube, alle, die bei uns sind oder in dieser Klasse in der Gastronomie sind, die wollen in der Champions League sein. Und man trainiert jeden Tag für noch bessere Momente, wie auch einfach nehmen wir jetzt mal als Beispiel Fußballverein. Ne? Also ist nicht umsonst, dass die einfach nochmal eine Stunde mehr und länger auf dem Rasen sind, auf dem Platz, auf dem Spielplatz sind, einfach auch ein bisschen mehr leisten können oder also, wollen dann auch einfach.
Genau, aber man muss auch mal ganz klar sagen, dass du das auch nur, ja gut, es gibt Kollegen, die machen 30 Jahre, aber ich wollte jetzt gerade sagen, das kannst du halt auch nur jetzt mal 10 Jahre, mal 15 Jahre oder mal, das ist halt auch ein Tempo. Also das, ne, du redest schon von einem Profi. Also du darfst wahrscheinlich auch nicht deinen Monatsstundenausdruck dir angucken, was du da quasi im im Job verbringst. Also das ist halt schon...
Besser nicht.
Ja, also
besser,
ohne das jetzt...
Besser, man guckt sich selber auch nicht an. Wie gesagt, man muss es lieben und dann ist es genau. Auch vollkommen egal, ob du eine Stunde länger oder kürzer da bist.
Also das darf man, glaube ich, auch nicht irgendwie sachlich oder mit Fakten bewerten. Okay. Das ist ein Aufwand, unabhängig davon, was du zauberst, was wir gleich verkosten. Brauchst du da viel Disziplin für? Du brauchst da, glaube ich, auch ja ganz viel Enthusiasmus und auch, ich glaube, das, was man bei dir auch sieht und hört, ist halt auch Spaß am Gast, ne? Das ist halt, glaube ich, das...
Rückhalt. Rückhalt ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz guter Punkt. Ich glaube...
Kriegst du das aus dem Haus oder vom Gast oder vom...
Sowohl als auch. Ganz viel von zu Hause natürlich auch, von meiner Frau, die unterstützt mich da wirklich in jeder Lage. Die macht das tatsächlich mit, ja, noch. Danke dafür an dieser Stelle, aber ja, die macht mich verrückten Menschen mit. Die erträgt mich manchmal auch, wenn ich dann in der dritten darauffolgende Woche noch eine Weinprobe mache und hab oder sonst was. Wenn ich dann wieder 2 Stunden früher zur Arbeit gehe, weil einfach Termine anfallen, weil der Tag einfach auch irgendwann mal knapp wird mit dem, was ich vielleicht vorhab. Wenn es dann abends wieder 2 Stunden länger wird. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Der Rückhalt, das Verständnis dafür, was ich mache, wo ich was mache. In welcher Liga wir hier uns bewegen.
Ja, wo du jetzt aber auch schon stehst mit...
Ja.
Also, was heißt, ja, ist ja immer junge Jahr, aber wo du jetzt stehst, also jetzt nach der, ne, also nach den Etappen oder nach den Stationen, die du gehabt hast, die ja schon direkt von 0 auf 8 gingen und dann umso weiter. Also das muss man ja auch mal sehen. Also du bist, wenn ich das richtig 28?
Nee, also ich werde jetzt 30 dieses Jahr.
Ach, du wirst 30, also dann stimmt das alles nicht, was ich gelesen habe.
Nächsten Monat.
Februar, ne?
Genau, im Februar werde ich 30.
Oh, dann habe ich irgendwie, okay, dann habe ich...
Und ja, also es ist, also ich bin absolut kein Wunderknabe, der von heute auf morgen so geschlüpft bin, wie ich jetzt bin. Das waren harte, aber auch tatsächlich lehrreiche Jahre, die ich zuvor hatte, haben durfte in vielen verschiedenen Betrieben mit vielen ganz, ganz tollen Menschen. Und man muss sich, ich finde immer, man muss sich alles zu Herzen nehmen. Egal, ob das positiv oder negativ ist, natürlich am meisten das Positive. Aber selbst wenn mal was negativ ist, dann kannst du wenigstens danach sagen, jo, das war jetzt vielleicht nicht so cool, was ich hier gelernt habe, aber dann hast du trotzdem was gelernt, weil genau das so nicht zu machen, nicht machen zu wollen. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich alles mal anzunehmen.
Was würdest du denn einem jungen Kollegen empfehlen oder deinem Jungen selbst, der sagt, ich möchte nochmal Sommelier werden, ich möchte ganz nach vorne. Ja, welchen Tipp würdest du geben?
Ich sag das immer, das Wichtigste am Sommelier-Dasein ist, sich mit der Materie zu befassen, zu lesen, zu saufen tatsächlich auch, ja, um das jetzt mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Es ist kein guter Sommelier irgendwo herausgeschlüpft, wo keinen Schluck Alkohol trinkt. Das gibt's einfach nicht, tut mir leid. Aber wir alle Sommeliers, wir trinken, wir verkosten. Das soll jetzt auch nicht negativ klingen, um Gottes Willen. Aber es ist einfach so. Ne? Wenn du nichts am Gaumen hast, kannst du auch nichts darüber erzählen. Und dann kannst du dich auch nicht weiterbilden.
Letztendlich die Geschichte erzählen. Jetzt hat Marcel aber gerade eine Flasche rübergereicht. Was steht denn da?
Kräuterlimonade steht da drauf. Ja, wie wir es vorher schon angepriesen haben. Ich mache eine komplett autarke, alkoholfreie Begleitung. Die produziere ich selber. Da lasse ich auch tatsächlich ganz, ganz wenige Menschen ran. Ich möchte auch nicht, dass die Küche damit involviert ist. Aus verschiedenen Gründen. Und finde einfach, wenn das aus Trinkersicht, aus Genusssicht entsteht, dann ist es natürlich immer was anderes. Ne? Weil ich bin als Sommelier natürlich mit einem ganz anderen Geschmacksbild unterwegs, was das Pairing angeht. Ja?
Du siehst das anders. Ne? Also du hast ja andere Messpunkte, wenn du jetzt quasi die Menü, also du machst wahrscheinlich auch die Menüvorschläge kommen oder das Menü kommt und dann...
Genau, die Gänge kommen und dann...
Du...
Wo geht die Reise hin? Ne? Ich versuche natürlich auch viele verschiedene Herstellungsmethoden anzuwenden, damit auch hier die Spannung aufrecht bleibt, einfach für den Gast, ne? Weil alles einfach entsaften, da brauchen sie mich nicht. Das können sie alle zu Hause.
Genau.
Jeder hat einen Mixer, jeder hat einen Entsafter, womöglich, ne? Oder alles Mögliche.
Bist du da, also klar, angefangen im Söhringhof und dann bist du nach Schloss Bensberg gekommen und hast gesagt, ich bin jetzt hier King auf alkoholfrei. So.
Erstmal alles, was vorher war, rausgeschmissen. Oh, naja, also der Whistler hat mich natürlich auch irgendwo
erstmal angeguckt.
Nee, akquiriert dafür, weil er ja wusste, wie ich im Söringhof das mache. Er hat mich auch dort einmal besucht, hat auch ein, zwei Sachen probiert. Auch seine Frau, weil die da sehr affin für ist. Ja, und dann hat er mir freien Lauf gelassen und ich habe von vornherein gesagt, pass mal auf, Herr Wissler, ich kaufe nichts, ich lasse nichts fremd produzieren, das mache ich alles selber. Das müssen wir halt irgendwie hinkriegen, ne? Weil sonst hätte ich damit gar nicht erst anfangen brauchen. Das ist mir schon auch sehr, sehr wichtig, dass ich da meinen Fingerabdruck ins Getränk bringe. Und ich glaube, es ist auch einfach was relativ Einzigartiges.
Deswegen sprechen wir doch. Ich finde das schon beeindruckend, dass du in so einem Haus die Freiheit hast bei so einem Koch, der, glaube ich, seit 20 Jahren da. Ne?
25
Jahre schon dort kocht und, glaube ich, schon auch schon viel gesehen hat, was dort ein- und ausging. Dann kommt so ein Bengel und sagt, ja,
genau,
ich mach das mal. Ja. So. Ich will jetzt nicht sagen, das schlägt oder sorgt für viel Furore, aber es sorgt schon für Aufsehen. Und ich finde das, glaube ich, extrem spannend, das gleich mal probieren zu dürfen. Aber ich finde die Herangehensweise, das einfach dann, wie du das produzierst, wie du diese Ideen findest, wie du einfach sagst, das passt jetzt und ich probiere das einfach mal aus, ich mache das jetzt.
Genau. Also
verkostet dir das im Komitee oder sagst du irgendwie so, ich guck mal, ob das passt oder treff eine Vorauswahl und vor allem, wie kommt das bei den Gästen an? Das ist ja das, wir können ja alle zaubern, was wir wollen, aber das ist ja immer die Frage, was sagt der Gast dazu?
Also vorab, Gerichte werden auch nicht von heute auf morgen entwickelt, das braucht Zeit, genauso wie die Getränke, die Ideen, die Herstellungsmethoden. Es ist schon ganz, ganz viel wieder den Abfluss auch runtergeflossen, wo ich einfach sagte, okay, das ist es nicht, das will ich nicht, kein Mensch will das, brauchen wir nicht. Ja, und dann gibt's das Gericht, dann produziere ich was und dann gebe ich das zum Probieren und sage, pass mal auf, das hätte ich mir dazu gedacht. Ich bin immer natürlich offen für Vorschläge, für vielleicht auch nochmal geschmackliche Veränderungen, je nachdem, ne? Und ja, dann wird ein Rezept geschrieben dafür, dass dann das natürlich auch immer bei jeder Produktionsepoche mehr oder weniger gleich ist, ne? Klar, wie in der Küche auch. Ja. Ohne Rezept ist nicht. Ja. Und ja, es macht einfach auch viel Spaß, auch danach zu sehen, wie die Gäste darauf reagieren.
Was sagt der Gast? Also wie?
Also erstmal sagt der Gast natürlich, wow, was für ein Aufwand. Schön, das zu haben. Auch nicht vielleicht mal das dritte bekannte Etikett zu sehen, nur weil es fancy und bunt ist, dann muss es nicht gleich auch lecker sein oder passen. Das ist natürlich auch eine Sache. Und ja, die meisten sind natürlich sehr, sehr positiv gestimmt, wie auch beim Wein, wie auch beim Essen, wie auch in allen anderen Geschmäcker. Jeder hat einen anderen und nicht alles ist für jemand gemacht, auch
aber
beim
sind,
Wein.
Aber sind die Leute wirklich jeglicher, also ich kann mir jetzt, wenn so ein älterer herkommt, der seit 20 Jahren ins Restaurant kommt und sagt, jetzt ist da einer, der macht jetzt hier so alkoholfreie Säfte.
Muss ich alles etablieren?
Aber die nehmen das an, oder?
Die nehmen das an und manchmal
sind sie überrascht, lass mich raten.
Genau, ja. Und zwinge ich die Leute aber auch. Also ich finde, klar, wenn jemand per Du nur Wasser trinken will, dann soll er das machen. Aber ich sage dann auch so, na, dann lass halt nichts unversucht, weil das ist ja auch irgendwo ein Riesenaufwand, den ich betreibe, gerade für Leute, die keinen Alkohol trinken wollen oder dürfen.
In diesem Umfeld eines Sterne-Restaurants, ne? Das muss man ja auch, das ist ja, du gehst ja nicht jeden Abend ins Sterne-Restaurant, genau, sondern das ist ja auch irgendwie kulinarischer, sensorisches Highlight auf dem Teller und im Glas. Deswegen finde ich das absolut spannend, dass du dich da so extrem mit auseinandersetzt.
Und tatsächlich, wenn die Leute nicht ganz so aufgeschlossen dafür sind, wird einfach mal ein kleiner Probeschluck an Kräuterlimonade gemacht. Und dann sehen sie ja schon mal, wo die Reise hingehen kann. Ne? Nicht
doch
zu süß.
Ein guter Teaser, oder?
Genau, das ist, glaube ich, ganz gute Einleitung. Das, was ich jetzt mitgebracht habe, ist die Essenz davon. Ne? Also eigentlich spritzen wir das nochmal mit Soda auf.
Können wir machen. Also wir haben noch still am Tisch, aber ich könnte sonst auch ein bisschen
bauen. Es geht jetzt nicht vordergründig um das Spritzige, es geht einfach ums Verdünnen. Weil so wie es jetzt da ist, ist natürlich eine Essenz, ist eine Reduktion davon. Das ist natürlich schon sehr, sehr intensiv. Und
Reduktion heißt durch Einkochen dann, oder?
Durch Einlegen in diesem Fall.
Ah, okay.
Ja, also ich koche in diesem Fall tatsächlich Zuckerwasser mit Zitronenzesten auf. Auch dieses Rezept, das ist auch gewachsen. Entsafte zugleich die Zitronen. Gieß das schon mal über ganz viele verschiedene Kräuter. Ich glaube, hier sind jetzt
sieben Kräuter drin. Ne?
Sieben Kräuter sind da drin. Aktuell, wo ist mein Glas hier?
Krass.
dann vakuumiere ich das.
Minze, Salbei? Ne?
Bitte?
Minze, Salbei?
Ja, nee, Salbei ist jetzt kein drin. Estragon ist das wahrscheinlich dann.
Estragon.
Ja, Kerbel ist drin, Zitronenthymian ist drin, Minze, Zitronenmelisse, Verveen, Kerbel tatsächlich auch. Einfach für die Breite, bisschen Basilikum und wie gesagt ein Hauch Estragon. Estragon ist da tatsächlich das intensivste Kraut in diesem Fall. Und das will ich natürlich nicht überspielen. Ja, und dann mit diesem Getränk meistens, nicht natürlich in jedem Fall, habe ich die Leute. Und dann sind sie neugierig geworden, was mich natürlich unheimlich glücklich stimmt. Und dann wollen sie mehr.
Krass.
Ja.
Also das ist auch eine coole Nase. Du kannst dich ja damit schon auseinandersetzen, ne? Dass ja. Du irgendwie sagst so, wie du jetzt gerade, Micha, was rieche ich da raus oder was nehme ich da sensorisch mit? Aber ich glaube, du brauchst ein Soda, ein Sprudelwasser.
Genau, ist jetzt natürlich schon ein anderes Mundgefühl.
Mit dem stillen. Ja,
genau, die Spritzigkeit, die fehlt einfach durch stilles Wasser.
Ja,
das muss richtig Bums haben, das Wasser.
Ja.
Deswegen auch nur kleine Sodafläschchen benutzen wir da, also auch nicht irgendwie ein Mediumwasser oder sonst was.
Ja.
Das darf schon richtig knallen.
Ja.
Dann ist das richtig lecker.
Aber ich finde
das
schon in der Nase schon.
Ja. Und auch hier, wir haben Geschmack, wir haben aber jetzt nicht unbedingt die Süße. Ja? Also klar, im Restaurant ist das eine spezielle Rezeptur, wie viel von der Essenz, wie viel Milliliter Soda dann, dass das auch immer gleich schmeckt.
Gut, damit es geschmeckt. Ich stelle mir gerade vor, wie er mit der Spritze da zieht. Und
sozusagen, ja. Und ich finde, genau wie ihr es jetzt auch beschrieben habt, da muss die Spannung sein. Im Geschmack, in der Nase, in der Vielfältigkeit und nicht noch am Tisch irgendwie eine halbe Stunde irgendwas aufkochen, aufgießen, eine Show drum machen und hier 3 Tröpfchen Öl oder sonst irgendwas zu
machen.
Mit
der Pipette, so. Das machen die Köche ja schon, das reicht ja.
Genau. Also ich muss da nicht nochmal 20 Handgriffe da sein, weil während dem Service muss es halt auch irgendwann irgendwo passieren. Es muss schnell gehen. Ja?
Nee, du hast ja die Zeit und du willst die Zeit ja für einen Gast.
Genau, wir haben 30 Gäste im Abend. Jeder will irgendwas zu trinken. Wir haben 80% begleitende Getränke.
Ja?
Ja.
Ja.
Ja. 80% am Abend ist natürlich begleitend.
Das ist aber schon.
Und da musst du halt mit 8 Gängen an jedem Tisch auch ein bisschen was erklären. Und wenn ich dann noch anfange, irgendwie eine Show zu machen oder sonst irgendwas, da werde ich ja im Leben nicht fertig. Ja, dann sitzen die bei mir um 4 Uhr noch und die Küche sagt mal, hier, pass mal auf, wir müssen in 3 Stunden wieder aufstehen zu produzieren. Ja.
80% Getränkebegleitung oder Weinbegleitung finde ich schon.
Ja. Wir haben 2 Menüs, 4 begleitende Optionen dafür.
Ach, ihr habt 4 Optionen.
Genau. Eine normale, reguläre Weinbegleitung zu jedem Gang. Eine Premium-Weinbegleitung. Die alkoholfreie natürlich. Und jetzt seit letztem September auch eine Sparkling-Begleitung.
Reine Sparkling.
Reine Sparkling. Nicht nur Champagner, das muss ich immer dazu sagen. Die Welt von Schaumweinen dreht sich nicht alles um Champagner. Winzersekt, Cava, es ist auch mal ein Sparkling Sake dabei, es ist auch mal ein Bier dabei, all das, alles was blubbert. Ja? Ich trinke unheimlich gerne Blubberwasser und dann habe ich das einfach gesagt, okay, wo hast du das auch sonst noch in Deutschland im Gourmet-Restaurant? Ne? Also klar, es gibt irgendwann mal ein Champagner-Dinner, dann begleitet ein Champagner-Gut vielleicht das eine Menü.
Den ganzen Abend.
Genau, dann ist das ein spezielles Event, aber bei wem hast du pauschal eine Sparkling-Begleitung? Natürlich auch ebenerweise, aber ich finde das einfach grandios. Ich mag das einfach. Deswegen mal den eigenen Geschmack auch zum Gast bringen.
Gut, du hast ja, glaube ich, auch in dem Segment der Gastronomie einen hohen Anteil an, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, einen hohen Anteil an Stammgästen, oder? Ist das bei euch auch, also schon, oder jetzt, ne?
Ja, wir haben schon
Stammgäste.
Wir haben schon viele Stammgäste und klar, umso öfter sie kommen, umso mehr probieren sie natürlich auch aus, wenn sie jetzt wissen, okay, in 3 Monaten bin ich wieder hier oder in 2, ja, dann nehme ich halt da mal die Sparkling oder oh nee, heute geht's mir nicht so gut, was auch immer, keine Ahnung, oh, heute mal alkoholfrei, alles super, ne? Also ich möchte einfach die maximale Vielfalt für den Gast, auch wenn es für mich heißt,
das ist viel Arbeit.
Enormer Mehraufwand, ne, als jetzt nur eine Weinbegleitung und um sich um eine Weinkarte zu kümmern. Ja, aber den Weg gehe ich gerne, wenn sich's einfach lohnt auch.
Hast du dieses 4-Punkte-System mit den Begleitungen oder gab es das schon? Hast du da angedockt oder hast du das so ein bisschen da implementiert oder angesetzt, dass Klar. du sagst, wir haben jetzt quasi eine einfachere Weinbegleitung und dann haben wir quasi ein Fine-Wine-Thema in der Begleitung, dann haben wir alkoholfrei, dann haben wir Sparkling.
Mhm.
Das hast du implementiert oder war das so da schon? Oder?
Ja, teils. Man muss sagen, dass mein Restaurantleiter vor mir auch sehr, sehr lange alleine war. Da ging das natürlich nicht alles, ne? Weil zwei Baustellen zu bewirtschaften in diesem Fall, das ist einfach auch enormer Druck. Und dann bin ich gekommen und dann war natürlich, klar, eine normale Weinbegleitung da, eine reguläre Weinbegleitung. Es war ein bisschen alkoholfrei da, nicht in diesem Maße, wie ich es jetzt habe, weil ich kann es mir einfach rausnehmen. Ich bin der Sommelier, ich kümmere mich um die Getränke. Ja? Also es muss sich wirklich keiner im Haus um die Weinbestellungen, um die Kellerwirtschaft, um irgendwas kümmern. Ich habe eine angehende Kommi-Sommeliere bei mir im Service-Team. Die hilft mir da so ein bisschen, unterstützt mich. Ich bringe ja auch dann dementsprechend natürlich auch ein bisschen was bei. Ich finde, Wissen weitergeben ist immer ganz, also wichtig, weil ohne Wissen weiterzugeben, sterben wir alle aus. Also wir sind
das
ja
ist ein guter Punkt. Wissensweitergabe gibt es bald ein Dennis-Getränke-Kochbuch?
Wer weiß. Wenn ein Verlag auf mich zukommt.
Gibt's bestimmt.
Warum nicht, ja? Also ich habe schon ein paar Rezepte da, so ist nicht. Ja, nee, also ich bin, wie gesagt, offen für alles und habe da auch unheimlich viel Spaß dran. Ich glaube, das Thema ist auch sehr wichtig. Außerhalb vom, also das Genießen auch ohne Alkohol. Ja? Und da einfach eine Vielfalt zu schaffen. Und
ja, aber ich finde halt jetzt diese Basis, die wir jetzt schaffen, die wir jetzt gleich auch noch ein bisschen verkosten in einer engeren Taktung. Ich finde es, glaube ich, aber wichtig, da haben wir auch oft drüber gesprochen, die Basis, die du jetzt oft, also eine Teebasis oder eine Saftbasis, finde ich halt, glaube ich, ganz, ganz angenehm, als jetzt irgendwie Wein zu vergewaltigen und jetzt quasi zu entalkoholisieren, weil das gerade irgendwie trendy ist oder weil das irgendwie gerade gefordert wird oder weil es getrunken werden muss oder wie auch immer. Also ich finde halt, sich Gedanken zu machen, wie du das machst und Produkte zu entwickeln, wo ich einfach dann eine andere Basis habe, als jetzt, ich sag mal, in Wein zu vergären und ihn dann, Entschuldigung, zu vergewaltigen und dann ihn wieder zu entalkoholisieren.
Ja, seid mir bitte alle nicht böse, aber ich halte nicht ganz so viel von entalkoholisiertem, alkoholfreien Wein. Ja. Das ist wie, du kochst eine unheimlich tiefe Jus mit Butter und willst dann irgendwie versuchen, diese Butter rauszufischen. Das funktioniert nicht. Das ist einfach Geschmack. Und also dann auch ehrlicherweise, ich glaube, es kann mir kein alkoholfreier Winzer sagen oder der alkoholfreien Wein macht, dass er diese Tiefe im alkoholfreien Wein genauso spürt wie mit Alkohol. Das gibt's nicht. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber es gibt's einfach nicht. Und dann kümmere ich mich persönlich dann einfach um andere Geschmackstiefen, Vielfältigkeit, um eine andere Geschmackswelt einfach.
Ja, auch wie jetzt hier, ne, es ist frisch. Ich hole jetzt gleich mal ein Wasser mit Bubbles. Auch so, ne, so ein, die Kräuterigkeit. Du setzt dich ja auch schon, wenn ich jetzt überlege, wir setzen uns jetzt mit so einem Glas auch schon wieder auseinander. Du riechst da dran. Du guckst so ein bisschen sensorisch, was passiert, was kommt da gleich noch. So, und das ist ja das, was es dann ja auch in so einem Laden ausmacht. Also in so einem Restaurant, Entschuldigung.
Ja,
nicht der Laden, sondern das, was es dann ja ausmacht, dass du einfach darüber dann gehst und dich aus, also du machst dir Gedanken Tage oder Wochen vorher, wie präsentiere ich das, was baue ich daraus, was mache ich? Und dann kommt der Gast, der das dann honoriert und sagt, geil.
Ja.
Stark.
Also gerade diese Kräuterlimonade ist natürlich ein bisschen was Universelles. Das kannst du auch durchtrinken, wenn du möchtest. Auch mal die zweite oder dritte Limonade bestellen. Viele andere Getränke sind auch wirklich, sage ich dann aber auch ganz offen und ehrlich, das ist nicht für die Limo beim Spieleabend oder nach dem Sport oder sonst was. Bitte. Gedacht, das ist einfach für ein spezielles Gericht entwickelt worden, produziert worden. Und das soll einfach ein Gesamtkonzept geben, ne? Teller und Glas.
Also ich habe das ja auch wie eine, ich sag jetzt mal eine Symphonie oder wie etwas, was ihr da zusammenfügt, dann, was dann passt.
Ja.
Aber, also ich find's frisch, ich find's sehr angenehm und ja, also mich holt's ab. Ich denke, dass wir mal
vielen Dank.
Dass wir mal in nächster Zeit einen Tisch reservieren.
Ja, oh. Ja, da darfst du jetzt nichts drauf gießen.
Ah, das ist keine.
Das ist jetzt tatsächlich das
pure.
Genau, also ganz wenig aufgegossen. Das jetzt, wir haben jetzt ein Erdbeer-Sima im Glas. Sima ist ein altfinnisches Nationalgetränk. Das wurde für die Studierenden und Arbeitern am 1. Mai-Feiertag entwickelt. Dort natürlich aus Honig und Met oder wie Met praktisch. Met, ne? Genau. Und ja, es wird mit frischer Backhefe fermentiert. Also genau, es gibt einen kleinen Grundsud mit Zitrone für die Frische. Dann werden die Erdbeeren mehr oder weniger eingelegt und eine Messerspitze, ich sag mal in 2 Liter Gefäßen mache ich das immer, eine Messerspitze Hefe für 4-5 Tage eingelegt und dann war's das. Ne? Das jetzt natürlich, das ist jetzt ein bisschen fruchtiger, intensiver durch die Erdbeere einfach, war aber auch damals für ein Dessert gedacht, da darf's natürlich
dazu,
auch ein bisschen.
Was habt ihr dazu gehabt, weißt du das noch?
Ja, tatsächlich ein sehr, sehr frisches Erdbeerdessert, bisschen Buttermilch.
Sommer, Spätsommer.
Genau, also eigentlich ein bisschen, ja, Frühsommer letzten Jahres und ja.
Ich bin im Sommer, also ich bin jetzt gerade, ne, in so einem Erdbeerfeld.
Also, genau, Erdbeerfeld, frische, tolle Erdbeerbowle, ohne Alkohol natürlich, ja.
Also wirklich fantastisch.
Macht schon.
Du hast ein bisschen, also wirklich, also nur ein bisschen hefig in der Nase, ne?
Genau, das ist
aber
auch der.
Aber nur wirklich in
Das ist auch der Grund. Wir hatten auch so ein Buttermilch-Eis. Wir hatten auch ein bisschen Crumble, ne? Also gerade dieses Gebackene, dieser Hefeanteil. Und es macht es natürlich auch ein bisschen herber dann auch wieder mit dem Hefeanteil.
Ja. Aber das ist ja auch ein Gegenspiel dann mit dem Dessert, also mit dem.
Ja.
Mit, also
man mit kann dem, daraus auch ein Dessert machen. Also so ein leckeres Eis oder so.
Kann man auch, ne? Kratzeis. So. Wassereis, ja.
Doch. Granité,
genau. Eisbären aufkratzen.
Ich würde es nur mit Champagner abschmecken. Irgendwie so.
Auch das geht. Also es ist ja der.
Aber die Grundbasis, Fantasie. Die Grundbasis dessen finde ich schon stark. Und was hast du dann so 8 Sachen, 8 verschiedene.
Genau, also die Dessert, die oder Käse und Dessertgang, die spiegeln sich dann wieder. Mhm. Also da und 5 Gänge vorher oder 6 Gänge vorher. Wird differenziert und mit Fleisch, Fisch und halt eben komplett vegetarisch. Und das sind auch komplett andere Gerichte. Also es spiegelt sich auch, wenn jetzt ein Zweiertisch da sitzt und einer nimmt das Vegetarische und die andere Person das reguläre Menü. Es spiegelt sich auch die Produktvielfalt pro Gang nicht wieder. Es sind wirklich ganz eigenständige, getrennte Speisen oder Menüs dann praktisch. Und so auch die Getränke natürlich. Ne? Genau.
Krass. Ich finde es stark. Also ich finde es wirklich. Du trinkst aber auch Alkohol.
Ich trinke auch Alkohol, ja.
Gut. Ich frag nur.
Hab schon das ein oder andere Mal einen Getränkeunfall mit Alkohol auch.
Echt?
Tatsächlich, ja.
Gab es denn auch schon Getränkeunfälle vermeintlich alkoholfrei? Also, dass irgendwie eine Fermentierung oder so fehlgeschlagen ist und dann.
Ja. Ganz lustig, letzte Woche erst ist mir tatsächlich was weitergegoren. Das passiert halt einfach mal, ne? Das ist wie im Kühlschrank den Apfel oder Orangensaft einfach zu lange offen da haben. Und dann ist mir tatsächlich, also nicht mir, der Kollegin dann, der Korken entgegengekommen.
Oh.
Glücklicherweise ist nichts passiert. Es hat einmal nur kurz geknallt und der Korken ist uns im Backoffice um die Ohren geflogen. Ganz witziger Moment natürlich. Ja, das Getränk, das fliegt dann direkt natürlich raus. Da mache ich auch keine Faxen oder sonst irgendwas. Dann wird eine neue Flasche geholt davon und dann passiert da nichts. Ne? 0-0 ist bei uns auch wirklich 0-0. Das ist wichtig. Das muss man auch ernst nehmen, finde ich. Weil, wie gesagt, es gibt Gründe, warum kein Alkohol.
Ja, du hast ja auch eine Fürsorgepflicht, also den Gästen gegenüber. Und das finde ich auch
auf jeden Fall
wichtig, wenn man halt solche Produkte halt auch entwickelt oder da einfach so eine Passion zu hat, musst du halt auch dann das Verständnis dafür haben zu sagen, das muss safe sein.
Genau, ne? Also da möchte ich mich auch in absolut keiner Grauzone bewegen, ne? Gibt's ja immer mal und klar, im deutschen Alkoholgesetz 0,5, aber
ja, wir haben es ja auch schon mal,
first.
Genau, also das ist ja was ich auch irgendwo dann für mich manifestiert habe, zu sagen, es ist alkoholfrei oder es ist entalkoholisiert, ne? Wir haben das ja auch das ein oder andere Mal mit dem einen oder anderen Kollegen besprochen. Ich bin auch kein Freund von entalkoholisierten Schaumwein oder Stillwein. Ne? Also dann kann ich halt auch einen Traubensaft trinken oder eine Traubenschorle.
Genau.
Aber wenn ich mich halt wirklich mit so einer Geschichte, mit Aromen, mit Sensorik, ne? Also mit der Nase, Auge haben wir hier nicht, aber also es ist bunt. Also bunt ist es, Leute. Aber dass ich mich wirklich mit der Sensorik, sprich der Nase und dem Mund oder dem Gaumen auseinandersetze, dann hast du ja schon mal den Part, den du auch irgendwie gegenüber eines Weines, eines konventionellen Weines oder Schaumweines hast. Das ist ja, somit hast du ja auch einen gewissen Punkt im Restaurant, wo du dich ja auch.
Genau, ich will ja auch nichts nachmachen. Ne? Also ich versuche jetzt hier nicht irgendwie den besseren Winzer zu spielen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. ich versuche einfach nur dieses Konzept ohne Alkohol, aber in der Begleitung so weit und so komplex zu gestalten, dass man auch einfach diesen Wow-Effekt hat. Ne?
Den habe ich. Also ich finde ja. Die Limonade fand ich. Ich probiere das gleich nochmal mit ein bisschen Sprudel, mit Sprudelwasser. Aber ich glaube, das ist so diese Kräutrigkeit, dass du was du so ein bisschen, wo du dann so ein bisschen sensorisch dich finden musst als Weinfreak, ne, wo du ein bisschen guckst, was kommt da raus, was rieche ich und was schmecke ich. Also das spricht mich an.
Das ist das Ziel. Also vielen Dank schon mal, aber genau das ist das Ziel.
Auch wenn ich gern betrunken werden würde nach einem Restaurantbesuch, aber das, also mich spricht das an. Ich finde das spannend. Also ich finde es auch spannend, wenn ich das sehe, was du da.
Also ein schöner Weinrausch am Abend danach oder am zu Ende gehenden Abend im Restaurant oder auch am Tisch mit Freunden oder Kollegen. Das ist auch was Schönes, das gehört auch dazu. Dafür machen wir, glaube ich, das auch alle viel zu gern. Aber ich habe da wirklich Spaß dran und mache das mit einer ganz, ganz großen Leidenschaft, Passion, investiere da viel Gedankengut und Zeit drin, verliere mich da auch manchmal ein bisschen drin.
Ja. Aber jetzt mal ganz so, finnisches National. Wie kommst du darauf? Welches Fernsehen guckst du?
Keins.
Ja, aber keins.
Ich gucke kein Fernsehen. Meistens läuft der Fernseher schon, wenn ich abends nach Hause komme. Da gibt es dann einfach ein bisschen was zum Runterkommen, Netflix oder so. Ja, keine Ahnung.
Aber wie kommst du nicht. Ja, aber du stehst ja nicht morgens auf und sagst, ich mache jetzt hier irgendwie finnischen Erdbeer-Limes alkoholfrei.
Das Sima-Getränk, das kann man übrigens mit ganz vielen Früchten machen. Da hat mich im Söringhofen Koch draufgebracht, hat mir gesagt, ja, machst du mal ein Sima. Dann sag ich, was ist ein Sima? Und dann habe ich mir das Rezept angeguckt, dann sag ich, das kann ich nicht machen. So, das ist also, wie soll das funktionieren? Und dann, ja, war die Herausforderung einfach da. Genauso wie mit Kwas. Also Kwas kennt man vielleicht mal, das ist jetzt nichts Neues, ja. Genau, dieser ja, belarussische Brottrunk.
Ja, genau, Brottrunk. Also ich kenne das als Brottrunk, ja.
Genau,
ja.
Gibt's auch im Laden zu kaufen. Ja. Brottrunk. Selbst auch das mache ich ab und zu mal. Ja, und dann geht's halt daran zu tüfteln, zu probieren. Und wie gesagt, es ist schon ganz, ganz viel den Abfluss runter, aber wenn es dann passt, dann ist meistens auch ganz gut.
Das passt extrem gut. Also ich kann mir das, glaube ich, auch so mit der Küche vom Herrn Wissler ganz gut vorstellen, dass das matcht. Also, und dass du halt auch Leute damit abholst, die vielleicht, also wie ich, da einen großen Bogen drum machen würden. A, weil sie den Rausch mögen und B, also den Rausch an so einem Abend in Maßen, aber einfach um mal was zu probieren, um einfach auch mal zu gucken, warum macht der das? Ja, was macht das mit mir zu dem Essen oder zu dem Fischgericht, zu dem Fleischgericht, zu dem Dessert? Warum macht der Erdbeer? Es gibt auch schon Erdbeeren.
Ja.
Aber das macht ja nochmal was anderes mit dir, ne?
Ja.
Gerade in der Verbindung, wo du sagst, dann habe ich irgendwie noch Buttermilch, ein Eis irgendwie oder hab dann noch Crumble drauf, hab dann noch irgendwie verschiedene Aromen und Punkte im Mund. Das finde ich, glaube ich, schon extrem spannend. Und da muss man sich auch vielleicht zwingen, sich darauf einzulassen.
Genau, drum auch manchmal einfach diesen ungefragten
Probeschluck
von der Kräuterlimonade, damit die Gäste einfach so wissen, okay, das ist ja nicht nur irgendwo eine 0815 gekaufte, entsaftet. Flüssigkeit, sage ich jetzt mal, da steckt schon Idee und Arbeit und ein Konzept dahinter. Ne? Was ich auch sehr spannend finde, ganz viel Umami drin, wenn du mal in den Kühler greifst, die Grillbirne. Die Grillbirne, auch im aktuellen Menü. Ja, genau, die Grillbirne. Vielleicht spuck das Glas einmal kurz mit Wasser aus.
Ja.
Ist vielleicht gar nicht mal so blöd. Ja, die Grillbirne wird wird halbiert und auf der Schnittfläche tatsächlich auf dem Holzkohlegrill gegrillt. Und bis da tritt natürlich Saft aus von der Birne selber. Da wird natürlich karamellisiert. Da entstehen auch Röstaromen und intensiviert sich einfach die Birne selber.
Und die wird nur quasi angebraten, angeschwitzt? Hohe Temperatur, oder?
Grill, also Feuer, okay, Glut. Okay. Glut, ja. Und dann wird die nochmal in einem speziellen Sud eingelegt für 3 Tage. Soja und mit Zitrone. Und ja, jetzt ist natürlich der vorherrschende Geschmack oder die Nase natürlich dieses Umami. Ne? Aber gerade mit diesem Gericht, wir haben da so eine Udon, Dashi, Topinambur, Alge.
Ingwer hier irgendwie?
Ingwer ist nicht drin. Nee, es ist Birne und Quitte als Sud. Da wird die Birne nochmal eingelegt, Kriegt natürlich eine unheimliche Farbe. Sehr, sehr dunkel, auch trüb. Dann nach 3 Tagen lasse ich das Gefrier klären und pack das noch in die Zentrifuge. Also auch der Aufwand hier, um das Ding hier klar zu kriegen, ist sehr hoch.
Krass. Ja. Aber ist,
ich glaube, das ist halt ein Beispiel par excellence, das trinkst du nicht einfach so am Abend, weil du halt jetzt heute einen Saft trinken willst, ne? Das musst du, da brauchst du was zu essen.
Ja, da brauchst du
was zu essen.
Da brauchst du einen Gegenpart zu, ne? Das ist.
Aber genau das ist es ja, ne?
Aber ich hätte jetzt was anderes, also ich hätte jetzt irgendwie, aber es ist Umami, ne? Das ist auch.
Es ist Umami.
Krass. Das ist schon.
Kommt eben vom Soja, was einfach diese Salzigkeit, ja, dieses tiefe, dunkle, würzige auch ausmacht.
So ein bisschen herb, ne? So ein bisschen. Das
genau. Da wird tatsächlich auch nicht diese Kikkoman-Sojasauce, salzreduzierte Kikkoman-Sojasauce genommen. Da gibt's dann tatsächlich eine richtig gute im Lafroig-Fass gereifte Sojasauce. Und das wird dann ganz, ganz behutsam noch mit abgeschmeckt. Genau.
So ein bisschen nach hinten raus kriege ich jetzt die Röstaromen, also das Grillen.
Ja.
Ein bisschen rauchig.
Ja. Also sie sind auch wirklich sehr, sehr schwarz am Ende des Tages, ne?
Also es wird jetzt sehr so ein bisschen rauchig nach hinten raus.
Ja.
Ne? Stark. Und da reicht dir was zu, also was gibt's zu essen dazu nochmal?
Eine Jakobsmuschel, eine handgetauchte aus Norwegen. Und die wird nicht gebraten. Die Muschel wird aufgemacht, ein bisschen gesäubert natürlich vom ganzen Salz und. Dann wird sie wieder in die Muschel eingepackt und in der Muschel auf Algen gegart. Also du hast wirklich, wie wenn du im Meer dir gerade mit der Hand selber eine tauchst und roh isst, ne? Also die wird schonend gegart, dann kommt ein bisschen Gewürz droben drauf, da ist noch ein bisschen Meerrettich und Blumenkohlpüree dabei, Kaviar des Feldes, Korall, das Orangen,
ja,
und eben diesen krassen Sud von Dashi, Alge und Topinambur.
Crazy.
Ja.
Also kann ich mir, das Fantasie spielt gerade. Aber ich finde das auch, dass das jetzt, also die Aromen kommen mit so ein bisschen, wenn du weißt, da ist, ne, die Sojabasis, dieses Rauchige kriege ich erst ganz hinten am Gaumen raus, wenn das jetzt so 1-2 Minuten im Mund ist, kriegst du dieses Rauchige so ein bisschen raus.
Auch hier, ich finde es unheimlich wichtig, das richtige Glas zu einem richtigen Wein zu nehmen. Ich finde, diese ganze klassische Gelehrt-Geschichte, welchen Wein in welches Glas, kannst du alles in die Tonne kloppen.
Das ist ja eher aufgebrochen, ne?
Genau, man muss einfach mal wieder lernen zuzuhören, ne? Dem Wein zuzuhören, und genau so mache ich es hier auch. Ich spiele sehr viel mit den Gläsern im Alkoholfreien. Dieses Getränk jetzt zum Beispiel, die Grillbirne, die geht auch ins größte Glas, das ich habe. Also ein Burgunderglas, das einfach eine ganz große Oberfläche ist, wie ein schöner Chardonnay einfach, ne? Zum Beispiel.
Ja, so wie ein Merceau, den kannst du schon, so ein buttriger Merceau, da kommt das Ding vollkommen schon, also ne, das kommt schon da.
Genau.
Also wenn du zu einer Weinbegleitung, also zu einem Gericht Merceau servierst, kannst du, glaube ich, das Ding dann als alkoholfreie.
Witzigerweise gibt es dazu natürlich auch ein Chardonnay zu trinken, von dem her, ja.
Krass. Aber spielst du, also probierst du das wirklich so par excellence mit? Also ich finde diese Gläserphilosophie, ich finde das ganz spannend. Ich war früher auch irgendwie bei Universalgläsern, aber finde das mittlerweile auch ganz spannend, das mal selber auszuprobieren, aus verschiedenen Gläsern den gleichen Wein oder einfach mal zu gucken.
Mache ich.
Aber das musst du ja auch, das spielst du wahrscheinlich auch.
Genau, das spiele ich. Und mittlerweile ist mir aber auch vollkommen egal, ob der Gast 3-mal hintereinander das gleiche Glas hat. Wenn's für den Wein oder für das Getränk einfach richtig ist, dann ist es gut, ne? Dann wäre ganz ehrlich, ja, die Teller sehen auch alle gleich. Also wir haben ja auch nur eine Tellermanufaktur. Die haben irgendwo auch die gleiche Stilistik. Von dem her, es muss halt passen einfach. Es muss dem Getränk gut tun. Und dann ist das vollkommen in Ordnung, da 2-3 Mal das gleiche Glas hintereinander. Das gleiche Glas, ne? Nicht dasselbe. Also gibt's natürlich schon einen Austausch.
Natürlich.
Wie sich's gehört.
Natürlich. Aber das finde ich auch je nach, also unabhängig der Besternung, das ist.
Ja, genau.
Dieser Hokuspokus, der teilweise da um Geschirr, Besteck und Gläser gemacht wird.
Ja.
Wenn du überlegst, unsere Großeltern haben aus, wie heißen die, Römergläsern.
Genau, ja.
Die haben alles
grünen Stiel oder ja, Boden noch. Ja.
Die haben alles früher aus Römergläsern getrunken. Also und wir haben heute hier Mund geblasen und ja, also.
Ja, heute auch noch, wenn du in Paris oder in Frankreich generell in der Brasserie bist und auch wirklich guten Wein bestellst, du kriegst das ja teilweise immer noch in so kleinen Humpen, wo du in Deutschland gar nicht mehr dran denken kannst, weil Riedel, Zalto, Zwiesel, Josephinenhütte da einfach.
Aber sind
auch
wir das nur in Deutschland, die das so?
Ich glaube, in anderen Ländern ist einfach diese Glaskultur den Leuten nicht so wichtig wie hier.
Der Inhalt ist, also ich kenne das aus Italien,
genau,
Italien oder Frankreich halt wirklich so, dass das da zählt der Wein.
Genau, und du, da hast du manchmal Gläser, wenn du das an die Wand wirfst, dann passiert da gar nichts.
Die gehen nicht kaputt,
gar nichts.
Aber ja, vielleicht machen wir uns da auch zu viel.
Ja.
Also ich habe, glaube ich, zu Hause auch mittlerweile 3 oder 4 Glasserien von her.
Das sind halt wir Deutschen einfach, ne? Ich freue mich wirklich unheimlich, wenn ich ein gescheites Glas kriege zu einem gescheiten Wein, egal wo ich bin. Aber wenn nicht, dann bricht dem Wein, glaube ich, jetzt nicht.
Es macht den Wein nicht schlechter.
So, na genau, weil ein richtig guter Winzer mit einem richtig guten Wein, das muss überall draus schmecken.
Also ich finde das auch, das macht den Wein nicht schlechter. Alles andere ist halt so eine haptische und hier freaky, genau, Sommelier-sensorische Geschichte, wo du jetzt sagst, ne, hier.
Genau.
Wir haben das ja auch mit dem Champagner dann oder bei den Schaumweinen. Dann hast du Gläser, die haben spezielle Mussierpunkte und hier und flacher Boden, gerader Boden, Bauch, gewölbt.
Man muss ja nicht immer alles verkomplizieren, ne?
Ja, also, ne? Also ja, ich sehe das ähnlich und ja. Also ich finde die Geschichten wirklich stark. Also ich freue mich gleich noch irgendwie 1, 2 Sachen probieren zu dürfen und zu können. Ich finde das aber stark. Also ich.
Gerne, ja. Super.
Behalt das bei. Ich finde das wirklich.
Das ist das Ziel.
Extrem spannend, das wirklich mal mit dem Food Pairing, mit dem Essen dann zu probieren, ne, mit dem Zusammenspielen. Also wir probieren das jetzt solo, aber das finde ich, glaube ich, sehr stark. Also vielen, vielen Dank, Dennis.
Sehr gerne, vielen Dank.
Weiter so.
Mache ich. Ich gebe mir größtmögliche Mühe, das genauso beizubehalten.
Wie lange bist du jetzt? Ein Jahr, ne?
Genau, ein Jahr.
Ein Jahr jetzt, ne? Genau.
Ja.
Stark. Nee, freut mich. Wir kommen dich bald besuchen.
Sehr gerne.
Du uns hoffentlich nochmal. Vielleicht mit einem Getränkekochkurs oder so.
Auch das ist möglich.
Buchsignierstunde.
Ja. Genau, Buchsignierstunde, wenn es dann gedruckt ist.
Also ja, gibt bestimmt Verlage, die das.
Ja, klar, es gibt ja so viel. Ist auch witzig, jeder Sommelier bringt irgendwie ein Weinbuch raus, Wein einfach erklärt, nach dem Motto, ja, ne? Alles schön und gut. Von dem einen besser geschrieben als vom anderen. Ja, ich will dann nicht der zigste Sommelier sein, der ein Weinbuch schreibt. Wenn, dann wird's wahrscheinlich was Alkoholfreies tatsächlich. Aber ja, das steht jetzt nicht als oberste Priorität.
Aber es spricht die Zeit an. Also das, genau, ohne jetzt irgendwie, genau, hier Trends aufzugreifen, das finde ich irgendwie unschön, aber es spricht die Zeit, glaube ich, an.
Ja, ja.
Und das alles hat seine Zeit. Und ich glaube, diese Thematiken jetzt gerade mit der Basis, das spricht, glaube ich, aktuell die Gäste und auch die Zeit an.
Ja.
Vielleicht werden wir dann in der nächsten Podcast-Folge, wenn wir dich nochmal einladen, ein kleines Resümee des Jahres geben.
Gerne, ja, warum nicht?
Vielen Dank.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank.
Ich freue mich gleich noch auf die Nachverkostung.
Ja.
Danke, Micha. Danke, Dennis.
Danke euch beiden.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen, vielen Dank.
Flasche alle, Podcast auch. Auch Lust auf ein Weinchen? Fühl dich herzlich eingeladen. Termine findest du unter www.vinovista.de.